Überragend ist unser Thema. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Es geht heute um alles Mögliche, aber vor allem um den Kolosserbrief. Und ich habe euch was mitgebracht vom letzten Mal, ein Glas. Und wir haben uns letztes Mal darüber philosophiert, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Was meint ihr? Halb voll, sagt der Wolfgang. Und halb leer, beides. So kann man das sehen. Man kann aber auch das ganz anders sehen, wie Paulus es sieht. Er guckt auf die Gemeinde in Kolosse und er sagt nicht, ja, sind Sachen gut, sind Sachen nicht so gut. Und dann entscheidet er sich für irgendeine Auslegungsvariante, halb voll, halb leer. Sondern er sagt, ihr als Gemeinde in Kolosse, ihr steht da, aber neben euch mit eurem Glas, was halb voll oder halb leer ist, steht Christus und der hat einen Krug, der ist bis oben hin gefüllt. Also dieses Bild vom Glas halb voll, halb leer können wir einfach erweitern, müssen wir vielleicht erweitern als Christen, weil da ist jemand, Christus, und er ist überragend. Der hat einen vollen Krug. Überragend ist diese Predigtreihe, überragend ist auch die Gemeinde in Kolossä. Das Lustige ist ja, kolossal, das Wort kennt ihr, das bedeutet so viel wie wuchtig oder massiv oder so. Und da kommt auch der Name Kolossä her. Ungewöhnliche Größe, beeindruckende Wucht. Die Stadt gibt es so heute nicht mehr. Gab es, glaube ich, irgendeine Katastrophe, irgendwas. Naja, auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr. Aber es war mal eine kolossale Stadt. Wahrscheinlich gab es auch so ein Felsmassiv dort. Und genau, deswegen diese Predigtreihe, überragend. Für Paulus gibt es auch einen Fels, der alles überragt, und das ist Christus. Und er schreibt am Anfang in diesem Christus-Hymnus, Kapitel 1, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in allem der Erste sei. Und Paulus, der schwärmt irgendwie von Christus, dass er überragend ist, in allem irgendwie immer der Erste, immer vorne dran, die absolute Wucht. Überragend. Deswegen dieser Titel. Aber wo Christen sich treffen, da gibt es auch unschöne Dinge. Darum geht es jetzt heute, gehen wir mit Kapitel 2. Es gibt auch falsche Lehren. Es gibt Menschen, die Verwirrung stiften, falsche Behauptungen mit reinbringen, die irgendwelche Märchen erzählen und die das alles ein bisschen verwässern und schwierig machen. Und darum soll es heute gehen. Falsche Lehre, falsche Muster. Muster, da habe ich an so eine Stickmaschine gedacht, die immer das gleiche Muster in irgendwas einstickt. Und dann verändert sich das Muster, weil irgendwie ein Fehler ist im Programm oder so, ist ja heute alles, ne, über Computer. Und dann wird das Muster immer falsch gestickt. Und das meint Paulus mit dieser Irrlehre, mit diesen falschen Lehren, dann wird was falsch eingestickt und das geht immer so weiter. Kriegst du ja fast nicht mehr raus. Falsche Lehren, dass eine Gemeinde umprogrammiert wird. Heute geht es um Irrlehre. Irrlehre, das Wort gebraucht man nicht im normalen Sprech, so. Unter der Woche gebrauche ich das nie. Das ist Irrlehre, sondern ich sage es Schmarrn, was du erzählst, oder ist falsch. Ist ein christliches Wort, deswegen werde ich es heute auch nicht verwenden, sondern ich verwende falsche Lehre oder falsche Muster. Es sind Lehren, die ich falsch finde. Und jetzt sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, weil jeder von uns hat so ein bisschen seine eigenen Wahrheiten. Und jeder von uns würde anders definieren, wann eine Irrlehre anfängt, wann sie aufhört, was gut ist, was schlecht ist, was ein falsches Muster ist, ein richtiges Muster. Da könnten wir ja jetzt lang streiten, wir könnten uns verschiedene Themen hernehmen und dann können wir als Gemeinde uns da fröhlich austauschen und wir werden merken, sind doch sehr unterschiedlich. In unseren Prägungen, in dem, was wir von zu Hause mitbekommen haben, in der Art und Weise, wie wir in der Gemeinde christlich erzogen worden sind, welche Ideen, welche Lehren uns dabei gebracht worden sind. Und meistens ist es so, dass wir denken, unser Muster ist ja das Richtige und das Muster des anderen ist irgendwie falsch, weil es passt überhaupt nicht mit unserem Muster zusammen und da ist ja was unglaublich falsch und dann sehen wir da auch ganz schnell die großen Gefahren. Ich habe mir überlegt, was ist denn, wenn ich auch Muster in mir trage, die schlichtweg falsch sind? irre Lehren, die ganz tief in mir drin sitzen, weil sie mir irgendjemand eingepflanzt hat oder ich sie so mitbekommen habe? Was ist, wenn mein Denken an mancher Stelle eng ist oder in eine falsche Richtung geht? Also mit der Irrlehre, das ist echt ein krasses Thema, was wir uns heute anschauen. Und ich möchte euch gern den Text vorlesen, um den es heute geht. Jetzt muss ich mal gucken, ob das, ja, tatsächlich. Und ich lese jetzt nur ein paar Kapitel, nur ein paar Verse aus Kapitel 2, obwohl es heute um das ganze Kapitel geht. Darum soll euch niemand verurteilen wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten. Oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumondstag oder den Schabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Doch in Wirklichkeit ist Christus, und die ist schon zugänglich, Moment. Doch die Wirklichkeit ist Christus und die ist schon zugänglich in seinem Leib, der Gemeinde. Niemand soll euch das Heil absprechen, der sich in Demutsübungen und Engelsverehrung gefällt und das mit irgendwelchen visionären Erlebnissen begründet. Solche Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen Gesinnung, anstatt sich an Christus zu halten, der doch der Herr über alles ist und das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengehalten und versorgt, damit er zur vollen Größe emporwächst, wie Gott es gefällt. Wenn ihr mit Christus gestorben seid und ihr den kosmischen Mächten weggestorben, warum tut ihr dann so, als ob ihr noch immer unter ihrer Herrschaft lebtet? Ihr lasst euch vorschreiben, dies sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht kosten, jenes sollst du nicht berühren. Alle diese Dinge sind doch zum Gebrauch und zum Verzehr bestimmt. Warum lasst ihr euch dann von Menschen darüber Vorschriften machen? Es sieht... Oh, ich muss echt... Neue Brille, eine neue Bibel. Es sieht nur so aus, als ob diese selbstgewählte Verehrung, die Demutsübungen und die Kasteiung des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien. In Wirklichkeit bringt das alles uns Gott nicht näher, sondern dient nur der Befriedigung menschlicher Selbstsucht und Eitelkeit. Ich finde es spannend, was macht man mit falschen Lehren? Naja, erstmal, man guckt sie an, man schaut, woher kommen sie, wer hat sie aufgebracht, was sind die Ideen dahinter, was ist die Philosophie, die Weltanschauung dahinter. Ich beschäftige mich genau mit dem, was sind die Inhalte, was ist es eigentlich, um was es hier geht, was soll uns denn hier verwirren oder was verwirrt uns, was bringt eigentlich Falsches hier mit in die Gemeinde rein. Und dann, wenn ich damit fertig bin, dann kann ich mich ihnen entgegensetzen, dann kann ich Argumente finden, warum ist diese Lehre aus den und den Gründen falsch und hier steht es in der Bibel drin. So würde ich das machen. Und was bei rauskommen würde, wäre ein mehrseitiger Brief an die Gemeinde in Kolossee über diese Lehren oder ein Buch. Gleich ein ganzes Buch, ist doch auch klasse, gegen die Irrlehre und so. Und jetzt haltet euch fest, wie geht Paulus damit um? Er schneidet die Lehren nur so an. Er sagt, das und das, ja, findet er nicht gut. Er nennt keine Namen, wer steckt dahinter, wer sind die Bösewichte. Er beschreibt so ungefähr, er nennt es nur letztendlich, was da dahinter steckt. Irgendwelche gnostischen Lehren sind es bei den Kolossern, irgendwas mit Engeln, mit kosmischen Mächten, aber auch was mit Beschneidung, mit Essen und Trinken, mit Feiertagen. Wir wissen noch nicht mal, aus welchen Richtungen diese Lehren kommen. Eher aus dem Jüdischen, naja, beim Schabbat und bei der Beschneidung macht es wahrscheinlich Sinn. Oder auch aus Heidnischen mit den irgendwelchen gnostischen Lehren, was weiß ich. Paulus spart sich viel Papier. Er geht gar nicht groß drauf ein, was da eigentlich das Problem ist. Und am Ende hält er relativ trocken fest, in Wirklichkeit bringt das alles uns Gott nicht näher, sondern es dient nur der Befriedigung menschlicher Selbstsucht und Eitelkeit. Er sagt, das Problem ist doch, dass der Mensch eitel ist. Jeder will doch Recht haben und der eine sieht so und der andere so. Und diese Lehren, die werden verbreitet, weil Menschen sagen, wir haben die Wahrheit, wir wissen es besser, ihr müsst auf uns hören. Und wenn ihr nicht so denkt, wie wir denken, dann ist da noch schon was falsch. Diese falschen Muster, das weiß Paulus auch, sind oder das weiß er, ich weiß es auch, sind meistens Stufensysteme, Stufenleitern, auf die ich hochklettern kann. Nach dem Motto, ja, wenn du das tust, dann wird dein Glaube noch besser. Wenn du das glaubst, dann hast du den reinen Glauben, dann ist es richtig. Dann wird dein Glaube tiefer, dann erlebst du Heilung. Tu dies oder das, glaube dies oder das, bekenne dich zu dem oder zu das, zu dem oder dem. Dann kannst du dazugehören. Immer steig auf die Leiter, steig noch eine Stufe höher und noch eine Stufe und dann wird dein Leben besser und dann kannst du noch besser glauben. Und wisst ihr, Paulus findet es zum Kotzen. Jede Form von Stufenleiter findet er zum Kotzen, weil es immer gegen die Gnade geht, gegen die Liebe Gottes, gegen das, dass er uns erlöst hat, dass der uns alles geschenkt hat. Die beste gute Nachricht der ganzen Welt, die kennt Paulus, die hat er im tiefsten kennengelernt und erfahren. Es hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Und aus dieser Botschaft, aus dieser Gnade lebt er sein Leben und lässt er sich jeden Tag verwandeln und umgestalten. Aber diese Selbstoptimierungsreligion zu sagen, wenn du so dich verhältst, dann wird dein Leben besser oder dann bist du ein besserer Christ. Ich lese gerade ein Buch von Thomas Harry, Die Seele des Leidens, habe ich geschenkt bekommen. Und Thomas Harry schreibt Folgendes über die Predigt oder über die Verkündigung. Vor vielen Jahren besuchte ich eine Weiterbildung mit dem Theologen Klaus Eickhoff zu dem Thema Leiten durch Verkündigung. Und dann sagt er, etwas hat mich sehr geprägt. Eickhoff plädierte für eine Verkündigung, die nicht ständig etwas von den Zuhörern fordert. Mehr Hingabe, mehr Gebet, mehr Engagement, mehr dieses, mehr jenes. Dies widerspreche, so Eickhoff, dem Wesen der Gnade und damit Gott selbst. Dieser gibt immer zuerst, bevor er fordert. Das soll sich in unserem Reden von Gott niederschlagen. Eine Predigt soll deshalb mehrheitlich darüber sprechen, wer Gott ist und was er dem Menschen gibt. Was der Mensch zu tun hat, das hat im Vergleich dazu einen weniger wichtigen Platz. Nicht unwichtig, aber weniger wichtig. Natürlich sind die christliche Nachfolge und die Frage nach dem Tun von Gottes Willen wichtige Themen, doch nur wer versorgt ist, kann sein Bestes geben, kann leidenschaftlich nachfolgen und nach Gottes Willen leben. Das zu zeigen ist die Aufgabe der Verkündigung. Gute Predigten, sagt er, machen Gott groß. Sie erzählen von seinen Wohltaten an uns Menschen. Sie lassen uns staunen, aufatmen und anbeten. Alles andere muss sich hinten anstellen. Eickhoff forderte deshalb von denen, die verkündigen, mehr Gotteslob statt Menschenschelte. Das habe ich gelesen und habe gedacht, genau, das ist eine ganz zentrale Sache in unserem Leben, in unserem Lehren, in dem, was uns als Gemeinde ausmacht. Nämlich, dass wir zuerst und über allem Christus groß machen. Dass er riesig gemacht wird. Und dann können wir auch über den Menschen sprechen und über all die Dinge, die wir zu tun haben. Weil er so überragend ist. Paulus schreibt hier 2. in Kolosser 2, es liegt mir daran, dass ihr wisst, wie sehr es bei diesem meinem Kampf um euch in Kolossä geht und auch um die benachbarte Gemeinde in Laodicea und überhaupt um alle, die mich persönlich nicht kennengelernt haben. Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten und dass sie zur ganzen reichen Fülle der Gewissheit gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Die große Schatzkammer ist Christus. Er allein ist die große Schatzkammer. In ihm ist alles zu finden. Die Fülle der Gottheit wohnt in Christus. Und Paulus sagt, dass Christus genug ist. Es reicht. Und er wünscht sich hier, dass die Kolosser das festhalten, er nennt es Gewissheit, dass sie im Herzen das festhalten können. Jesus ist alles und er ist genug. Diese Gewissheit, dass in ihm alles zu finden ist, was wir brauchen. Dass er mit dem vollen Krug neben uns steht und immer nachschenkt. Dass wir mit ihm verbunden sind in der Taufe. Es ist nicht so, dass Lehren nicht wichtig wären. Es gibt Lehren, die sind absolut wichtig, die sind grundlegend. Christus ist für uns gestorben, er ist auferstanden. Er hat Frieden zwischen Gott und uns geschenkt, er hat uns erlöst. Wir sind mit ihm verbunden in der Taufe. Er ist der Sohn Gottes. Durch ihn wurde die ganze Schöpfung gemacht. Es gibt so Dinge, die sind absolut Die kannst du nicht umwerfen, die stehen ganz fest. Aber es gibt viele Lehren außenrum, die uns so beschäftigen und die manche auch als sehr wichtig und als sonst was erachten. Und oft sind wir im Kopf, wir sind ganz arg im Kopf. Eine Lehre hat was damit zu tun, was glaube ich, was denke ich, was richtig ist. Wisst ihr, wir können Christus ja nicht mit dem Kopf fassen. Wenn Paulus spricht von der Weisheit und Erkenntnis und von diesem Schätzen, die in Christus verborgen sind, das ist ja auch nichts, was wir nur mit dem Kopf irgendwie heben können, begreifen können. Es ist nicht der Kopf. Paulus sagt in Vers 13, einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt, in ein Leben voller Schuld verstrickt, aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Das sind Dinge, die wir nicht mit dem Kopf vollbracht haben, dass wir lebendig geworden sind, sondern wir sind rausgerufen durch Christus in ein neues Leben. Wir waren tot, wir konnten überhaupt nichts begreifen. Auch unser Verstand war tot. Aber Jesus hat uns gerufen in seine Gegenwart. Das hat unser Leben verändert. Nicht die richtige Lehre. Das wird unser Leben nie verändern. Es wird immer Christus sein, der unser Leben verändert. Viel zu viel Kopf oft. Viel zu viel Denken, Verstand. Das ist auch ein Stück Zeitgeist, die Überschätzung des eigenen Denkens. Ich weiß es, ich habe es erkannt. Meine Denke ist richtiger als deine. Und oft geht es gar nicht ums Denken und wir können uns oft auch überhaupt nicht mit Argumenten beikommen, weil wir schon unterschiedliche Weltbilder haben, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Brillen. Und das ist ja schon mal das Erste, was wir, wenn wir uns mit Irrlehre beschäftigen, mal wahrnehmen müssen. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Denkweisen. Und es wäre zu einfach zu sagen, wenn ich so denke, diese Art des Denkens ist richtig. Wisst ihr, und Christus steht daneben, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Der lacht sich ja kaputt über unsere Eitelkeit, über unser Denken, dass ich die Wahrheit gepachtet habe, dass ich es verstanden habe. Ich denke, also bin ich. Vielleicht eine der größten Selbstüberschätzungen des Menschen. Als ob unser Sein damit zu tun hat, dass ich denke. Erstmal als kleines Baby komme ich auf die Welt. Ich bin, da denke ich zwar auch, aber bin noch nicht so klug und so. Aber da geht der Menschsein sehr viel mehr als nur das Denken. Erstmal die körperliche Wahrnehmung ist ja mindestens so wichtig wie unser Verstand. Unser Glauben lebt nicht aus irgendeiner Lehre. Im Moment gibt es in der christlichen Bubble viel Trouble. Unterschiedliche Brillen eben, die Bibel zu lesen, unterschiedliche Ethik. Da gibt es die Progressiven, da gibt es die Konservativen, die Bösen, die Guten. Und man schlägt sich gegenseitig die Köpfe ein. Ich glaube, Paulus wäre erschrocken, wenn er das heute sehen würde, wie Christen miteinander umgehen. Wie wir uns oft Stempel auf die Birne drücken und sagen, du bist nicht gut, du denkst nicht richtig. Letztendlich viel Zeitgeist. Polarisierung sieht man in der Gesellschaft in allen möglichen Bereichen. Es gibt immer unterschiedliche Auffassungen und bevor man miteinander ordentlich ins Gespräch kommt, schlägt man sich lieber. Sehen wir in Amerika Biden und Trump. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, heute Nacht tagsüber dieser Anschlag auf Trump. Letztendlich spielt es Trump ja nur wieder in die Hände, kann er sich wieder aufblähen und so. Also diese Polarisierung bringt ja auch nichts. Wenn die einen gegen die anderen gehen und man schlägt sich gegenseitig und man distanziert sich vom anderen, anstatt ins Gespräch miteinander zu gehen, das macht alles immer nur noch schlimmer. Und das finde ich sehr besorgniserregend, das wollte ich euch einfach auch mal sagen. Wir schaffen es echt, die Einheit der Christen aufs Spiel zu setzen, indem wir über Lehren streiten, über die man auch tatsächlich streiten kann, wo man unterschiedliche Auffassungen sein kann, wo sich Dinge auch verändern können. Aber wisst ihr, eigentlich geht es um ganz andere Sachen. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Kolosserbrief. Paulus macht sich gar nicht so viel Gedanken darüber und sagt gar nicht, das sind Gute, das sind Böse, sondern er sagt, hey, wisst ihr, was mir wichtig ist? Für euch in Kolossä und für die Gemeinde Laodicea. Ich will, dass ihr Mut bekommt. Erstens, ich will, dass die Gemeinde Mut hat. Dafür setze ich mich ein. Nicht um Bücher zu schreiben über falsche Lehren, sondern dass die Gemeinde Mut bekommt, Hoffnung hat, Glauben hat. Christus vor Augen hat. Dass wir uns nicht gegenseitig entmutigen, sondern dass wir Mut haben. Das Zweite, was er sagt, ist, dass sie in Liebe zusammenhalten. In Liebe zusammenhalten. Der Zusammenhalt ist viel wichtiger als die richtige Lehre, die ich meine zu haben. Und dass sie zur ganzen reichen Fülle der Gewissheit gelangen und Gottes Geheimnis begreifen. Bei der Gewissheit geht es um diese Sicherheit oder dieses, ich im Herzen halte ich es fest, weil ich weiß, Christus ist der, der alles überstrahlt und Gottes Geheimnis begreifen. In keinem dieser Worte, die Paulus da gebraucht, geht es um den Kopf. Beim Begreifen vielleicht noch am ehesten. Aber wie willst du denn Christus mit dem Verstand verstehen? Begreifen, Paulus meint die Erfahrung, das Erkennen in der Bibel, das Erkennen meint eine tiefe Erfahrung, eine Begegnung, ein mit ihm nahe sein. Vorsicht vor der Überhöhung des Verstandes. Christus allein ist die Antwort. Christus ist für Paulus das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos, der alles überstrahlt, der alles überragt. Und jetzt sagen manche, ja, ist ja schön, dass Christus alles überragt, aber das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Wir brauchen ganz klare Richtlinien, wie irgendwas zu laufen hat. Wir brauchen gute Argumente. Wir müssen den Glauben verteidigen. Wir müssen für die Bibel kämpfen und all das. Und es kommen Muster in die Gemeinde, die aus meiner Sicht falsch sind. Irrlehre verschiebt immer die Größenverhältnisse. Bei Irrlehre wird Christus klein und der Mensch wird groß. Das ist die Gefahr jeder Irrlehre. Ich habe einen Traum für die Christen in Europa und weltweit, dass wir unterschiedliche Meinungen akzeptieren. Dass wir es hinnehmen. Manchmal tut es weh, dass jemand anders eine andere Meinung hat als ich. Und es tut mir weh, weil ich merke, das geht gegen etwas, was mir in meinen Werten ganz, 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 ganz wichtig ist. Und trotzdem bin und bleibe ich der, der von Christus lebendig gemacht worden ist. Und der andere ist es auch, von Christus lebendig gemacht worden, rausgerufen. Bei den Juden gab es das immer, diese unterschiedlichen Sichtweisen und Denkschulen. Ich habe das hier schon mal genannt. Zur Zeit Jesu zum Beispiel gab es den Rabbi Hillel und den Rabbi Shammai. Und wenn Jesus gefragt worden ist, wie siehst du das eigentlich so mit Auferstehung der Toten oder mit der Ehe und so, dann war letztendlich immer die Frage dahinter, die wir jetzt nicht lesen, bist du eher auf der Seite vom Shammai oder eher Hillel? Wo zieht es dich eher hin? Und es waren unterschiedliche Denkschulen. Die einen waren ein bisschen konservativer, die anderen ein wenig progressiver. Und im Judentum hat man es geschafft, dass es beides nebeneinander stehen darf. Und man feiert trotzdem fröhliche Synagogengottesdienste miteinander. Und oft war es so, dass Jesus gefragt worden ist und Jesu Antwort war überhaupt kein sich auf die Seite schlagen oder auf die Seite schlagen. Das hat er tunlichst vermieden, sondern er hat gezeigt, worauf es eigentlich ankommt, was das Herz des Ganzen ist. Und das ist das, worunter Paulus leidet, dass in diesen, da kommen Lehren und dann wird da irgendwas verschwurbelt und diskutiert und gemacht und das Eigentliche, nämlich Christus, wird ganz klein, geht es gar nicht drum. Und unser Verstand und unser Denken wird ganz groß. Das ist eine Gefahr für uns alle. Ich stehe da genauso drin wie jeder andere von euch, der es mit dem Glauben ernst nimmt. Da stecken ganz, also für mich ist es eine Riesenherausforderung. Auch eine Riesenherausforderung, nicht über Menschen schlecht zu reden, weil sie anders denken. Oder über sie zu richten, mich zu erheben. Fällt mir schwer, weil ich manches denke, oh, finde ich ganz schief, finde ich schräg. Und da merke ich, Jochen, Vorsicht, das ist für dich ein riesen Lernfeld. Pass auf, halte dich nicht klüger als du, für klüger als du bist. Und letztendlich geht es um Christus. Es geht immer um Christus. Es geht nicht um unseren Kopf und um unseren Verstand. Ja, reicht denn Christus? Ist denn Christus genug? Ist es genug für unser Leben, dass wir unser Leben auf ihn bauen, dass wir auf ihn schauen? Ist da nicht schon die Gefahr für allerlei Irrlehre? Ich sage, ich glaube irgendwie an den kosmischen Christus oder an Christus, der in mir lebt, aber jeder denkt dann doch, was er will. Glauben wir daran, dass Christus durch seinen Heiligen Geist uns leitet, uns führt, uns durchs Leben trägt? Den einen so, den anderen so. Komisch. Schwierig. Reicht Christus für uns als Gemeinde? Oder brauchen wir noch neue Programme, Ideen und wir müssten doch dies tun, jenes tun? Oder ist Christus genug? Das ist eine Frage, die sich mir aufdrängt, wenn ich Kolosserbrief lese. Ist Christus genug? Reicht es, wer er ist für uns? Christus allein. Ich wünsche mir, dass für mein Leben, dass ich auf Christus schaue, dass ich alles von ihm erwarte. Und es ist eine verrückte Idee mit Christus. Das, an was wir glauben, ist ja irgendwie total verrückt, dass da ein Jesus ist, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der hier gelebt hat, der Sohn Gottes ist und der jetzt noch mitten unter uns ist. Es ist ja alles irgendwie, aber trotzdem glaube ich dran. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, dass Christus die Hoffnung ist für diese Welt, für mein Leben, auch für die Christen und auch für alle Polarisierungen auf dieser Welt, die es hier so gibt. Ich will nicht den Mut verlieren. Ich will ein Mensch sein, der anderen Mut macht. Ich will ein Mensch sein, der liebt. Ich will ein Mensch sein, der gewiss ist. Gewiss, weil ich weiß, Christus ist alles und ich vertraue auf ihn. Und dafür kämpft Paulus. Und da wird er nicht müde. Und die Frage ist immer, wofür kämpfe ich? Wofür setze ich mich ein? Wofür brennt mein Herz? Und wo verpulvere ich vielleicht auch Energie, die ich lieber woanders einsetzen sollte? Amen. Wir beten noch miteinander. Jesus Christus, du bist unglaublich. In dir sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Du bist der, der uns zeigen kann, wie wir unser Leben gestalten. Du bist der, der uns verändern kann. Du bist der, der uns nahe ist. Du bist der, der uns befreit hat von dem Druck des Gesetzes. Du bist der, der uns in die Freiheit führt, der uns neue Wege zeigt. Du bist der, der unsere Augen wieder leuchten lassen kann. Du bist der, der in Krankheitsnot uns Hoffnung gibt. Du bist der, der alles geschaffen hat, durch den alles gemacht ist. Alles, was da ist, hat mit dir zu tun und entspringt deiner Idee, deinen Gedanken. Und alles hat in dir sein letztes Ziel. Nichts, was ist, was wir sehen können, was wir erleben, was wir spüren können, kommt an dir vorbei. Herr, dass du heute hier bist, mitten unter uns, das ist ein Riesengeschenk. Das ist das größte Wunder, das es gibt. Herr, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Mit einer Liebe, die unvorstellbar ist. Amen.